Podcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 396. Episode des Podcast Freiburg, eine Europa-Folge unter der Woche, und der SC muss sich 1-0 auswärts mal wieder geschlagen geben gegen Henk, und wir besprechen das zu zweit. Mit mir ist Misha da. Hallo Misha.
Hallo.
Hallo. Es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass du mir den Flo ins Ohr gesetzt hast, aber ich habe alles in Belgien gefühlt schweizerisch ausgesprochen, wenn ich versucht habe, irgendwas zu sagen. Es ist halt aber auch ein echt lustiger Dialekt, kann man auch mal sagen. Oder nicht direkt Sprache.
Oh, das ist gleich politischer Einstieg hier. wie warst du in Belgien? Warst du schon mal? Ich glaube, ich war echt noch nie in meinem Leben in Belgien.
Ich war schon mal in Belgien und muss sagen, jetzt, ich hoffe, keiner hört zu von denen, aber ich war jetzt auch nur einen Nachmittag da, aber ich fand jetzt nicht, dass ich jetzt riesig was verpasst habe in Genk. Man kann auch Genk sagen, ich weiß es nicht. Weil das war jetzt keine wunderschöne Stadt oder so, die ich jetzt unbedingt jedem ans Herz legen würde oder so, hatte seine netten Ecken natürlich, aber das war jetzt nicht, also ich war in Brügge schon und so, und das war dann da dann doch nochmal ein bisschen anders aus als jetzt die doch eher kleine Stadt auch, ne? War jetzt nicht ein touristisches Ziel, würde ich sagen, es ist eine alte Bergbaustadt, da gibt es ja interessante Sachen, aber das, also es ist halt auch ungefähr so, also ich glaube 60.000 Einwohner oder so, ist halt doch eher eine kleine Stadt.
Ich finde halt Länder, in denen Bier gut ist, irgendwie auch immer cool. So, ich trinke Bier dann doch lieber als Wein, obwohl ich, wenn ich dann in Griechenland bin oder so, dann ja, werde ich halt darauf zurückgeworfen. Und deswegen glaube ich, könnte ich mir Belgien mal gut vorstellen eigentlich. Da kann man ja auch echt viel durchprobieren dann.
Ja, und man kann auch durchaus lecker essen und so. Da nicht hochgesund vielleicht, so wie man da als, wenn man sich da durchprobiert, aber da wir halt auch schon die Tschechienfahrt hatten, muss ich sagen, wenn es um gutes Bier und gutes Essen geht, war es jetzt nicht, also war der Goldstandard schon, deswegen vielleicht auch ein bisschen unfair danach.
Ja, okay, aber es bedeutet, kulinarisch hat es sich gelohnt, ja?
Ja, ich weiß nicht, also wir hatten so Pommes natürlich gegessen und die waren jetzt auch nicht außergewöhnlich, also vielleicht muss man dann doch in die anderen Städte dafür. Aber ja, das Ganze drumherum war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Waren ja dann doch irgendwie 1.500 Freiburger da wohl. Und ein bisschen mehr als ein Gästeblock quasi gepasst haben. Und war dann auch jetzt nicht ein Platz nur zum Treffen, sondern so eine Straße quasi, wo sich dann alles irgendwann zusammengefunden hat. Und das macht einfach immer Spaß, weil halt einfach viele Leute triffst du wieder. Da auch liebe Grüße an alle, die mich da angequatscht haben und so. Da trifft man ja auch einfach immer viele, und diese Stunden dann davor zu verbringen, ist cool. War jetzt aber kein riesiger Fanmarsch oder so, der ging so 100 Meter und dann ist man halt wieder in den Busse gestiegen. Und da ich nicht in den Bus gekommen bin in der ersten Runde, durften wir dann nochmal so eine Dreiviertelstunde oder so auf den nächsten Busse warten.
Okay.
War aber auch alles, wir waren super früh dran, es war komplett entspannt tatsächlich, also es war ganz anders.
Das kann man ja jetzt auch fast schon positiv hervorheben, ne? Dass es irgendwie keinen Streit mit Polizei oder sonst irgendwas gibt, sondern ihr dann eine entspannte Auswärtsfahrt hattet ohne irgendwas. Das ist ja schon mal fast das Wichtigste dann an dem Abend. Ich halte mich an den positiven Sachen fest.
Ja, ja. Also drumherum, also ich bin jetzt nicht schlecht gelaunt von dieser Fahrt wiedergekommen, trotz des, so viel kann man schon mal sagen, schlechten Spiels. Aber ja, also jetzt, wenn nicht, vielleicht ist irgendwo was passiert, was ich nicht mitbekommen habe, aber von allem, was wir gesehen haben, super entspannt. Polizei hat sich da sehr zurückgehalten. Es war halt auch noch Streik im Land, deswegen alles noch mal ruhiger war und so. Habe ich jetzt aber nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Also die Läden hatten offen auf jeden Fall, und auf vielen Bussen stand dann sowas wie Kane Jeans oder so. Das habe ich dann frei übersetzen können. Aber für uns hat es jetzt keinen großen Unterschied auf jeden Fall gemacht. Dass jetzt abends in Genk dann nach dem Stadion nicht mehr so viel ging im Nachtleben, ist glaube ich auch nicht am Streik, sondern daran, dass donnerstags in der kleinen Stadt jetzt generell nicht so wahnsinnig viel geht.
Ja. Ich frage mich jetzt doch, man eigentlich, was der Inhalt von diesem Streik ist. Ich finde es ein bisschen doof, wenn man das gar nicht weiß. Habt ihr das irgendwie mitbekommen?
Das klingt jetzt extrem ignorant, dass ich das nicht habe, ja. Aber es ist, war, glaube ich, einfach Sozialabbau, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es geht um Sozialreformen, die gemacht werden sollten. Und deswegen wird auf jeden Fall halt die Züge und so weiter sind nicht gefahren. Hm. Aber mehr habe ich jetzt davon nicht groß mitbekommen.
Ja, ich habe es ja gerade gegoogelt, genau, gegen Einschnitt in die Sozialpolitik. Deswegen Flugverkehr, Bus, Straßenbahn und so weiter, ne? Ja. Also schon eigentlich dann, aber ist das ja eine Art politischer Streik eigentlich, oder?
Hm. Ja.
Ja. Das ist ja sehr zu begrüßen.
Also Freiburg bringt eben auf jeden Fall eine gewisse Streiklust offensichtlich mit. Das ist schon bemerkenswert, dass jetzt der dritte Streik ist bei jetzt 5 europäischen Auswärtsspielen.
Aber ja. Krasser Schnitt, ja.
Jo. Ich glaube auch deswegen viel zum Drumherum erzählen, weil das Spiel gibt halt wirklich gar nicht so viel her. Wir haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele News, die wir vorher besprechen müssen. Kann nur noch kurz sagen, wer es nicht mitbekommen hat, der Termin im DFB-Pokal-Halbfinale steht. Leider nicht geändert ist, dass es immer noch ein Auswärtsspiel ist und dass die Chancen des diesjährigen SCs nicht gerade steigert. Aber es ist jetzt auf den Donnerstag terminiert worden, weil Stuttgart und der SC ja am Sonntag spielen, aber Bayern dann eben auch gegen Stuttgart und dementsprechend nicht alle am Mittwoch ran können. Also wird Bayern jetzt am Mittwoch spielen und Freiburg Stuttgart am Donnerstag. Ich glaube, das ist jetzt kein Vor- oder Nachteil für irgendwen besonders.
Das ist vor allem auch eine total elegante Lösung, die mir irgendwie überhaupt nicht in den Kopf gekommen ist, weil ich halt dachte, es ist auf dieses Dienstag-Mittwoch-Ding festgelegt. Und also ich würde mal sagen, dass wenn, also genau, das Problem für all die es nicht mitbekommen haben, war halt, dass am Sonntag vorher Freiburg, Bayern und Stuttgart spielen und das bedeutet, mindestens eine von den Mannschaften hätte Sonntag, Dienstag spielen müssen, was aus gutem Grund eben normalerweise nicht sein darf, ne? Weil einfach also 2 Tage nach einem Spiel nochmal zu spielen von der Verletzungsanfälligkeit und so weiter wohl halt also einen riesengroßen Unterschied macht. 2 Tage Pause braucht es eben dann doch mindestens. Und 2 Tage Pause sind eigentlich schon recht wenig. Deswegen, ja, der Donnerstag dann eine gute Idee.
Die böse DFL hat uns das ja mal reingedrückt gegen Gladbach, aber das haben wir auch
das gewonnen. Das hat gut, gut funktioniert. Nicht mal 48 Stunden waren es, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Ja, also wer sein Trauma überwinden möchte und oder vielleicht verstärken möchte, wir werden sehen, von 2013 hat die Chance, am Donnerstag, den 23. April, mitzukommen. Ich habe mich schon um mein Ticket beworben und ja, wir werden sehen. Ansonsten glaube ich, alle anderen News und so weiter machen wir wieder dann am Wochenende, auch zu den SC-Frauen. Da werden wir auch bis dahin die Folge aufgenommen haben und die wird dann vermutlich nächste Woche erscheinen. Und ich glaube, dann müssen wir doch zum Spiel in Renk kommen. Wir waren echt alle nicht so negativ eigentlich, weil das Spiel gegen Leverkusen ja doch sehr, sehr gut war. Aber du hattest ja auch schon so ein bisschen gewarnt, das kann halt eine ganz andere Herangehensweise von Renk werden und vom SC. Aber hast du es jetzt in der Form kommen sehen, wie der SC aufgetreten ist?
Nö, gar nicht eigentlich. Ich fand ja auch cool, dass Hartenbach hat noch so den Sommer gemacht, ne? Und immer, war es Hartenbach? Doch, ja. Und halt immer gesagt, naja, jetzt denken alle, weil es in diesem Achtelfinale nicht gegen West Ham oder Juventus, sondern gegen einen kleineren Gegner geht, denken alle, jetzt muss es mal klappen mit dem Viertelfinale. Aber genau das ist vielleicht das Problem. Der war der Mahner. Nee, aber ich habe es so nicht kommen sehen. Ich fand's wirklich auch eine der schwächsten Leistungen der Saison, würde ich mal sagen. Also es gab jetzt ein paar Auswärtsspiele in dieser Rückrunde, die ohne Tor gewesen sind. Aber ich fand ja so ein Spiel wie gegen Stuttgart oder so, fand ich jetzt nicht so schlecht grundsätzlich. Weil der Gegner, das kann man halt vielleicht auch nochmal sagen, die hatten echt eine gute Raumaufteilung und Vororientierung, aber naja, also sie haben jetzt nicht alle Chancen genutzt, die sie hatten und auch nicht alle Chancen auf Chancen zu wirklichen Chancen umsetzen können.
Dazu, wenn wir jetzt uns den Gegner nochmal so ein bisschen anschauen, muss man eigentlich sagen, absolute Traumausgangslage für den SC. Renk spielt im absoluten Überlebensmodus quasi gerade um den Einzug in die nächste Runde der der Jupiler Pro League, also der belgischen Liga. Die spielen ja dann quasi nach zwei Dritteln der Saison, gibt es dann quasi eine Playoff-Runde, eine Meisterrunde der besten sechs. Und die sind jetzt am Wochenende nach einer Niederlage bei Saint-Gilles rausgeflogen aus den Top 6 und haben jetzt noch ein Spiel oder zwei Spiele, um da wieder reinzukommen quasi. Das heißt, eigentlich ist der SC in der Traumsituation, dass die sich voll auf die Liga konzentrieren müssen, um ihr Hauptziel quasi zu erreichen. Und auch das hat man nicht so richtig gesehen, muss man sagen.
Nö.
Wir haben ihn gerade ja schon mal angeschaut und wir haben ja dann auch die tolle Folge mit Nick gehabt, der uns so ein bisschen da näher gebracht hat. Deswegen, ich hatte die Nummer 20 auf jeden Fall sehr auf dem Schirm, Carezas. Und ansonsten weiß ich gar nicht von den auch teilweise hochgehypten so Eluadi hat man auf jeden Fall mitbekommen, zwangsläufig. Der hat dann das Tor gemacht gegen SC, aber ist dir sonst jemand direkt ins Auge gesprungen bei Genk?
Nee, mir ist eigentlich nur ins Auge gesprungen, was Nick halt auch schon gesagt hat, nämlich, dass sie keinen richtigen Stürmer haben. Und das ist mir auch extrem aufgefallen, weil auch bei Teams, die man nicht so gut kennt, ich finde, einen guten Stürmer, die haben eine gewisse Aura. Also auch wenn sie dann nicht so viel den Ball haben und so. Also es geht halt so eine gewisse Gefahr im Strafraum von denen aus. Und ich finde, genau das war das, was denen da gefehlt hat. Keine so richtige Idee, was man macht. Und halt dieser krasse Fokus genau auf Carezas. Der finde ich schon, aber das Team insgesamt ganz gut auf eine höhere Stufe heben konnte. Also ich fand auch, dass halt die seine Mitspieler, auch wenn die nicht so gelenk aussahen wie er, halt mit ihm gute Ideen bekommen haben. Da gibt es auch, glaube ich, mal so eine Szene, wo es so ein doppelter Doppelpass sein soll, wo er nachher auch so ewig weit im Abseits ist. Aber da hatte ich auch das Gefühl, okay, sein Mitspieler wie hieß der? Haien?
Es gibt Heymanns und Heinen.
Heinen, ja. Ich glaube, es war Heinen. Ich weiß nicht, ob der sonst so Spielzüge spielt.
Ich fand bei dem Stürmer, Bibu war das dann, noch, der hat jetzt kein tolles Spiel gehabt auf jeden Fall, aber der konnte halt Sachen festmachen, wenn sie einfach mal vorgekloppt haben. Ja. Hat er ein paar Mal richtig gut abgelegt, dann eben auf die dahinter dann deutlich spielstärkeren. Und das war eigentlich fast das Wichtigste, was er da gerade in der ersten Halbzeit oft machen musste, weil der SC dann da halt immer ein Riesenloch hatte, wenn die es mal geschafft haben, den Ball da abzulegen. Dann der Raum, in dem halt dieses Osterhagemann-Sambi-Duo war dann nicht sattelfest, wenn die Ablage kam.
Ja.
Ich glaube, ansonsten kann man auch einfach zum SC springen, ne?
Toll. Ja. Und ich meine, beim SC gab es jetzt irgendwie nicht die, also es war, glaube ich, die gleiche Startelf, ne?
Stellt sich von, ja, Osterhage halt für den Eggestein.
Ja, was nicht ganz klar war, ne, aber ja. Und dann, was ich halt interessant fand, war, dass Lienhardt noch nicht kam, sondern Mansambi gespielt hat. Und bei Grifo und Beste gab es auch keinen Wechsel. Weiß nicht, ob du da, hast du da was erwartet?
Nicht so richtig, weil ich glaube, also dass man Irie jetzt nicht von Anfang an bringt, glaube ich, bei der Defensivanfälligkeit war irgendwie klar. Und Beste kann halt eigentlich dieses in die Tiefe laufen ganz gut. Hat jetzt da nicht so toll geklappt. Aber nee, und dann Scherhand kannst du auf jeden Fall mal bringen, aber hat mich jetzt nicht überrascht, dass man da irgendwie die Spielstärke auch noch wollte. Vielleicht als ein Vorgriff, wenn man hier über die Bank redet, die ja sehr breit ist, weil Europa, ne, da ist ja alle mit dabei. Aber es war jetzt erneut ein Spiel mit drei Wechseln trotz Rückstand, statt fünf, die man eben hat. Und ich werde jetzt dieses Kaderthema nicht zum 100. Mal aufmachen, aber es zeigt halt, man hat keine Bank, der man vertraut, Impulse setzen zu können. Und das ist natürlich ein großer Nachteil, wenn es jetzt in die Crunch-Time geht und du traust deiner eigenen Bank so nicht.
Ja, mich hat es auch gewundert, dass man nicht, also Kübler scheint dann doch nicht so richtig fit zu sein, aber vielleicht auch das nochmal als kleiner Vorgriff, Treu war nicht so gut. Und da wäre eigentlich Kübler halt interessant gewesen. Oder man haut halt Lienhardt rein und Ogbus auf rechts. Also das hätte ich auch mal gern gesehen, weil Ogbus ja schon irgendwie nach vorne da ein bisschen was bringen kann. Ich weiß halt nicht, ob er mehr bringen kann als Treu, keine Ahnung. Ja, bei Treu hofft man vielleicht auch, dass er irgendwie noch eine gute Szene drin hat oder so, verstehe ich auch, aber naja.
Bisher noch kein Spotcast-Boost durch das schöne Interview mit ihm.
Gar nicht.
Das ist leider gerade vermutlich die auf dem sehr hohen Niveau, das er diese Saison hatte, mit die zwei schwächsten Auftritte vielleicht gewesen seitdem.
Ja, ist auch okay. Gibt halt mal auf und mal ab.
Ja, voll. Ja, ansonsten, Esti stellt sich von selbst auf. Ogbus und Ginter hinten, das ist, wenn Lien halt nicht fit, das ist das eine, immer noch eine sehr, sehr gute Innenverteidigung. Und Günni hat halt zumindest wieder sich einen richtigen Stammplatz erspielt, wo man Makengo offensichtlich auch gerade nicht da sieht, dass er da irgendwie challengen kann. Hm. In, also vielleicht kann ich noch ein bisschen was zum Stadion da sagen, was, ja. Als wir dann im Stadion waren, das ist tatsächlich ein, ich fand es ganz cool, ist so altes Stadion quasi, es war alles so ein bisschen ja, nicht ganz so durchdesignt, nicht ganz so, da waren jetzt keine Neon-Reklamen oder sowas, aber war, man war gut versorgt im Gästeblock, es gab mehrere Essensstände, Trinkstände, es gab einen oberen Unterrang, der jetzt nicht nochmal kontrolliert wurde, das heißt, man wurde da drin einfach in Ruhe gelassen, man konnte sich dann da selbstständig positionieren. Die Fanszene hat sich aufgeteilt auf oben und unten, was so vom Stimmungsding echt gut funktioniert hat. Wir waren dann irgendwie ganz unterm Dach und auch da klang das immer noch ziemlich gut und hat echt, also so der ganze Auswärtspart daran hat richtig Spaß gemacht. Es gab noch so einen Seitenblock quasi, wo dann auch noch sich ein paar Leute hinstellen konnten, die sonst nichts gesehen hatten oder nicht so gut stehen können und so. Das war eigentlich dadurch sehr glücklich aufgeteilt. Ich glaube, es also hätten halt deutlich mehr Leute reingepasst, die aber auch, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr Tickets dann verkauft oder zumindest halt nicht die 10% angerührt, die es in Deutschland ja gibt dafür. Aber das alle in weiß Ding hat auch wieder gut funktioniert, nachdem ja, die Fanszene teilt da auch mittlerweile immer so nochmal so weiße Jacken aus, also so Überwerfer quasi, wer nichts hat. Das sieht dann auch cool aus auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also ich fand auch, es kam am Fernseher gut rüber. Ich lasse mir das ja nicht von Kommentatoren irgendwie kaputt machen. ja, und also schon lange Zeit, dass man die Freiburger gehört hat, ja, und gesehen hat immer wieder. Eigentlich ein paar schöne Bilder, habe ich auch das Gefühl.
Ja, das auf jeden Fall wird es auch bei den entsprechenden Fotoseiten wieder gute geben, bestimmt. Ansonsten Heimfans, also die Heimkurve war ganz nett, aber jetzt nichts Besonderes oder so. Und das Stadion war halt so, ja, dreiviertel voll, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, 16.000 vielleicht von den 24.000 Plätzen. Angeblich international weniger, aber habe ich nicht ganz verstanden, weil die hatten auch normale Stehplätze unten. Also nicht wie früher alles bestuhlt und so. Von daher keine Ahnung, was die Kapazität dann wirklich war, aber so ein zwei Drittel oder sowas war, bis drei Viertel war es irgendwie voll. Am Wochenende ist es wohl ausverkauft, meinte jemand. Deswegen interessant, also da scheint Europa nicht ganz oder wir nicht ganz den gleichen Stellenwert zu haben. aber für Donnerstag 21 Uhr dann auch schon okay, aber war jetzt kein Stadionerlebnis von jetzt irgendwie Publikum her, was man jetzt irgendwie groß abspeichert, wie es bei Lens der Fall war, was ein wahnsinnig beeindruckender Publikum war.
Wenn 6 Uhr morgens am Streikposten sein muss, dann...
Ja. Hilft natürlich auch nicht, da habe ich auch nicht gedacht, klar, viele werden auch einfach nicht herkommen, wenn sie im Zug oder so fahren und die fahren nicht, macht es vermutlich auch nicht einfacher.
Das stimmt.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber dann von, also Stimmung war super, ich hatte auch, man hat sich schon vorher eingesungen und man hat schon gemerkt, oh, da geht auch richtig was, haben Leute richtig Bock und so. Und ich fand ja so die ersten 2-3 Minuten, dachte ich, ah, wir sind voll drin. Ja. Und dann wurde es irgendwie ein bisschen weniger. Wie hast du denn den Anfang gesehen?
Halt wirklich als interessantes Spiel. Ich fand, Freiburg ist ziemlich intensiv raus, also hohes Pressing, und ich hatte auch das Gefühl, dass Renk nicht so gut mit diesem hohen Pressing klarkommt und da, also man den Bredouille bringen kann damit, was ja auch hin und wieder dann funktioniert hat in der Anfangsphase, und gleichzeitig kamen sie dann aber selber halt auch zu Abschlüssen. Und da dachte ich so, hey, interessantes, offenes Spiel, mal wieder so ein bisschen Europa League 21 Uhr. Alle sind nicht so perfekt konzentriert, aber unterhaltsam grundsätzlich. Und da ganz am Anfang hatte ich jetzt, also war mir jetzt auch noch nicht so klar, in welche Richtung das komplett kippt. Und ich meine, dieses Abseitstor ist ja auch noch nach Minute 7. Mhm. Da sind ja schon, also genau, da hatten die, glaube ich, auch schon so 1-2 Abschlüsse, ne? Genau, also da ist so, okay, das ist doch, hat doch was alles.
Elouadi hat so einen Fernschuss, der knapp drüber geht, und so nochmal so, noch so einen zweiten Abschluss. Ja, dann die relativ frühe Führung für den SC durch Mansambi. Wir sind sehr durchgedreht. Ich habe natürlich gar nicht damit gerechnet, erstmal, dass der zurückkommen wird oder sowas. Aber nachdem ich gesehen habe, dass mehrere Spieler sofort raus zum Linienrichter geschaut hatten, oder danach immer nochmal gekurzt kam, ob der sich ans Ohr fasst oder so, war ich dann doch kurz skeptisch. Hast du es gleich vermutet vom TV-Bild her?
Ziemlich gleich vermutet und bei der ersten Wiederholung sieht man es sofort. Also es war nicht so knapp, sondern schon so ein halbes Bein, würde ich mal sagen. Hm.
In der Seitenbildkamera sieht man es auf jeden Fall auch sofort, ja. Es ärgert mich dann immer so ein bisschen, dass das tatsächlich immer noch so Anführungszeichen lange geht. Das waren 1,5 Minuten.
Echt krass.
Und Das ist schon, also ich weiß, dass es nicht dieses vollautomatische System ist, von dem seit Jahren geredet wird, dass so irgendwas ist, aber geht schneller. Und direkt danach steht es trotzdem fast 1-0, weil Matanovic quasi sofort Pressing macht und ich weiß nicht, was es ist. Das ist so ein Versuch, den zurückzuspielen oder so, aber schießt dann Matanovic an und der Ball trudelt neben das Tor. Torwart ist gar nicht im Tor. Also das wäre das einfachste Tor gewesen quasi. Da ist, wenn man von Pech spricht in dem Spiel, dann vermutlich wegen sowas, ne?
Ja. Ja, hey, also ich meine, da vielleicht, als ich dann die Zusammenfassung gesehen habe, dann, und diese Szenen alle irgendwie gesehen habe, dachte ich, hey, ich habe es viel schlechter in Erinnerung. Wenn aus den beiden Szenen ein Tor fällt, das ist jetzt auch nicht komplett unverdient. Ne? Ich meine, man hat ja eigentlich auch bei dem Freistoß, der ist ja echt gut getreten und der Kopfball von Ginter ist auch ganz gut gesetzt. Also da hätte auch schon was passieren können.
Alex hat mich danach so freundlich outgecallt, dass ich meinte, das 1-0 war schon hoch verdient. Und das glaube, das ist so ein bisschen, also dass Freiburg eben auch die Momente hat und das stimmt auf jeden Fall. Das war nicht komplett einseitig. Aber wenn du sagst, du hast schlechte Erinnerungen, weil ich auch, und ich glaube auch, dass es nicht falsch ist, auch schon am Anfang, das hat ja, glaube ich, mehr mit dem Aufbau des Spiels zu tun als mit den Szenen selbst, ne? Weil da war es halt schon irgendwie sehr zufällig bis schlecht, was quasi im Spielaufbau lief.
Ja, lass uns noch eine Szene vielleicht dazu nehmen. Also es gibt nämlich noch einen zweiten hohen Ballgewinn durch Pressing mit Mansambi, glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welcher Minute das ist, aber ich würde es jetzt einfach...
Schöpfe nach so einer guten Viertelstunde, ja.
Ja, da noch mit reinnehmen, mit diese beiden Szenen. Da spielt Mansambi, finde ich, auch nicht perfekt aus. Das gehört zu diesen Szenen, wo er halt tendenziell ein bisschen zu sehr fokussiert ist, darauf selber den Abschluss zu finden. Dann wird er halt geblockt, aber... Das ist eigentlich auch ein krass hoher Ballgewinn mit, wo wirklich mehr draus entstehen könnte.
Ich habe gerade jetzt nochmal richtig angeschaut. Das ist ja schon, eigentlich muss er den, wenn er den sofort auf Juito spielt oder auf Matanovic, beide haben einen freien Passweg. Es ist ein 1-gegen-1 gegen den Torhüter im Strafraum und der macht's nicht und wird dann geblockt. Also das ist schon nicht gut.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, so Szenen muss man einem jungen Spieler zeigen. Ja. Und zwar mehr als einmal, um dann zu sagen, du, das sieht nicht gut aus, wenn du sowas machst. Ja.
Video machen, wie Christian Streich gesagt hat.
Ja. Okay, und dann aber halt vielleicht mal zum Allgemeinen vom Spiel, weil wir können jetzt auch noch viele Szenen von Renk dann wahrscheinlich aufzählen, aber das macht keinen Spaß. man hatte schon das Gefühl, dass dieses Leverkusen-Spiel irgendwie was mit denen gemacht hat, weil ich vom Aufbau das Gefühl her hatte, die gehen halt krass dieses Risiko, sich hinten rauszuspielen und dann vorn durchzuspielen und das klappt nicht immer. Nummer 1 wurde dann mit der Zeit aber auch besser, dass sie das nicht mehr so oft gemacht haben, nicht mehr so naiv waren. Aber das was über 90 Minuten, was mich irgendwie wahnsinnig gemacht hat, war wirklich eine Form von Ich glaube, es geht ja um Vororientierung oder so, dass halt jeder lange Ball irgendwie, also beim Gegner ist und nicht bei Freiburg. Dass eben, also wie du gesagt hast, der Stürmer konnte jeden Ball festmachen, jeder Befreiungsschlag war der Stürmer halt irgendwie so vor Ginter oder Ogbus dran oder halt auch vor Mansambi und Osterhage. Ich weiß nicht, bei wem jetzt da irgendwie die Schuld liegt. Aber das hat schon Gründe, glaube ich, von wie arg man da halt, also wie aufmerksam man da ist, dass man dort immer einen Schritt zu spät war, weil das war jetzt nicht nur Pech. Manches war auch ein bisschen Pech. Es gab auch so Szenen mit Ogbus, der einen Zweikampf gewinnt und dann flippert der Ball halt irgendwie nicht zum Mitspieler. Aber das fand ich halt echt ein bisschen das sehr Schwache, was so, ja, diese Zweikämpfe und so, also die Vororientierung um die losen Bälle angeht.
Es gab so ein Aufbaumuster und ich kann mir nur irgendwie vorstellen, dass das eine der Sachen war, die zum Beispiel gegen Leverkusen sehr gut funktioniert hat und die aber deswegen Henk auch sich angeschaut hatte und direkt darauf eingestellt hat. Das war, es war sehr, sehr oft, dass der SC irgendwie versucht hat, das von hinten aufzubauen und das halt wirklich zum Beispiel Atubolu gibt raus auf entweder Innenverteidiger oder Außenverteidiger, wer auch immer links von ihm steht dann quasi, dann so ein Pass ins Zentrum und direkt wieder raus und dann vielleicht nochmal nach hinten quasi, um dann so ein bisschen Raum zu haben. Und das haben sie 4-5 Mal probiert und das war jedes Mal zugestellt. Und es war wirklich so eine Kombination von raus, rein, raus und sofort sind zwei Henker dann da und drücken und es bleibt nur der lange Ball. Und da sind dann drei Gegenspieler und ein Freiburger, meistens Matanovic, irgendwie da ziemlich verloren auf weiter Flur. Und das war vom Muster her so oft wiederholt, dass ich wirklich dachte, boah, da muss man irgendwie reagieren, weil das kann nicht klappen. Also da kann nichts draus werden. Also es war selten, dass man sieht, dass man so quasi strukturell unterlegen war.
Ja, habe ich auch. Fand ich auch sehr frustrierend. Kann man gar nicht viel mehr dazu sagen. Also ja, ich weiß auch nicht, also dass da, ich meine, manchmal muss man es ja auch nicht groß reagieren, sondern man macht halt irgendwie, die Spieler merken das irgendwie, werden dann so ein bisschen besser und es gibt so Mikroanpassungen oder so, was halt gar nicht richtig funktioniert und dann ist man da nicht, hat man irgendwie keinen Grip in dieses Spiel bekommen.
Grip ist ein gutes Wort dafür. Ich glaube halt, deswegen war ich beim 1-0 auch schon so, boah, ich finde das verdient, obwohl bis dahin noch gar nicht so viele Chancen waren von Renk. Aber es gab halt wirklich oft diesen Raum da und einen Ballverlust im Zentrum oder Ballverlust vorne und dann ist niemand im Zentrum oder nach außen einfach vorgeschlagen und der Ball kommt sofort zurück und man ist sofort in Unterzahl und so. Und das ist so oft passiert und Stürmer sind so oft quasi freigelaufen, dann ohne den Ball zu bekommen, weil die es gar nicht mal so toll ausgespielt haben. Ich dachte, also dass es sich in meinem Kopf schon aufgebaut hat, als das waren jetzt 4-5 Situationen, auch wenn daraus kein Abschluss gekommen ist. Ja. Ich glaube, diese aufgebaute Schuld quasi hat sich dann so ein bisschen beim Tor so ausgeladen, dass ich dann dachte, ja gut, das ist jetzt nicht unverdient auf jeden Fall.
Nee, und ich würde auch, also ich würde das sehr, sehr stark betonen, Genk hat das nicht gut ausgespielt. Also das war, ich glaube eigentlich als belgischer Fan wär ich richtig pisst auch, dass man da halt nicht mehr draus gemacht hat, weil da gab es echt einige Möglichkeiten. Das wird für die jetzt eine enge Kiste beim Rückspiel, hoffe ich zumindest. Und ja, da hätte man deutlich mehr draus machen müssen, fast. Und ich glaube, viele andere Teams in der Europa League, gegen die Freiburg diese Saison schon gespielt hat, hätten das auch nochmal anders gemacht.
Andererseits, wo sie es richtig gut ausspielen, das ist das 1-0 und das ist sehr sehenswert. Elouadi spielt den da von außen rein. Eigentlich ein simpler Doppelpass, aber technisch nicht simpel, weil quasi Ballannahme und dann über Kopf weitergeleitet und genau in den Lauf und dann mit quasi sofort quasi Volley abgezogen und ins lange Eck. Auch, glaube ich, nichts zu halten, oder?
Nee. Das war, genau, das ist dieser eine perfekte Angriff, den sie geschafft haben.
Günther lässt da Elouadi einfach laufen. Das ist vermutlich auf ihm.
Ja, also ja, kann man wahrscheinlich auch ein bisschen besser verteidigen, aber wie du gesagt hast, es ist wirklich ganz gut gespielt.
Ogbus kommt schon wieder fast noch zum Block, also den Nullvorwurf, der hat gar nichts mit der Situation eigentlich zu tun, aber er hat ja schon so eine gewisse Geilheit auf so Blocks.
Das ist so krass. Ja, hat er echt. Ich finde es richtig, richtig gut. Das ist schon so eine Superkraft von ihm.
Und hat auch nicht irgendwie dieses Ding, dass er dann die Hände mit hochnimmt oder sowas, was ja gerade junge Verteidiger gerne mal passiert.
Ja. Nee, er passt da halt super in dieses Freiburger Ding, weil Freiburg halt gerne blockt. Und ja. Irgendwie, also es ist halt witzig, wenn man in ein Herrenteam kommt, das eh schon ganz gut im Blocken ist und dann ist man irgendwie noch mal krasser als die anderen. Das hat was.
Um jetzt nicht das, was du gesagt hast, nicht die ganzen Henk-Szenen zu besprechen, kann man einmal kurz irgendwie durchgehen, was es noch so an Sachen gibt, bevor man vielleicht noch aufs Allgemeine kommt. Aber die hatten noch mal so einen Fernschuss von dem Megatalent Carrezas, der ziemlich knapp vorbeigeht. Also Schusstechnik auch nicht übel. so einen geblockten Schuss, der dann Nachschuss wird, der aber nicht aufs Tor kommt. Eine Ecke, wo sie zum Kopfball kommen. Noch ein Standard, wo dann Bibu Günther ganz, ganz mies aussehen lässt.
Ja. Und dann aber den Ball auch so krass drüber köpft.
Ja, ganz also schlecht köpft.
Wo man auch ein bisschen mehr draus machen könnte eigentlich.
Und nochmal kurz vor der Pause, dass Karezas so einen Schuss aus einem spitzen Winkel quasi macht. SC hat eine coole Szene, die man vielleicht nochmal erwähnen kann. Und zwar aus dem Nichts, dass Yuito sich plötzlich fast eingetragen hätte in die Scorerliste. Weiß gar nicht, also eigentlich ist es ein normaler Angriff über links mit einer schlechten Flanke, die geklärt wird und dann fällt er ihm vor die Füße und er schließt direkt ab und der wäre, ich habe es gar nicht realisiert, wie knapp der war, glaube ich, im Stadion.
Pfosten, ne?
Ja. Also auch geil geschossen eigentlich.
Geil geschossen, auf jeden Fall. Das wäre dann ganz gut gewesen, weil Yuito hat mir halt überhaupt nicht gefallen in diesem Spiel. Ich denke dann echt, muss man den doch nur jedes zweite Spiel spielen lassen, wenn unter der Woche gespielt wird? Leider, das ist echt ein... Ich hatte lange das Gefühl, Mansambi und Yuito sind nicht so richtig drin, aber ich glaube, bei Mansambi stimmt das gar nicht so unbedingt, also weil der hat halt einfach tiefer gespielt und hat ja nicht so geile Szenen vorne, aber der war als Ballverteiler eigentlich, also bringt er dieser Mannschaft auch ziemlich viel und er hatte dann für einen recht tiefen Sechser immer noch genug Szenen, die gut sind, also ohne einen Eggestein, der da hinten absichert. Deswegen Mansambi würde ich gar keinen Vorwurf machen, aber man merkt halt, glaube ich, dass, also man hat halt Mansambi und Yuito sind die beiden krassen Spieler bei Freiburg, die nicht richtig ersetzbar sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man dem Kader dann irgendwie so einen großen Vorwurf machen kann, wenn es halt zwei herausragende Spieler gibt, die man nicht ersetzen kann. Also Ginter noch dazu wahrscheinlich, ne? So ist es halt bei so einem Team, das um Europa spielt.
Es war auf jeden Fall einer seiner schlechtesten Auftritte bis jetzt. Also da wirklich die Bälle versprungen, also technisch auch einfach. Das ging das ganze Team. Bei ihm fällt es halt nochmal mehr auf, weil er diese Fehler sonst so nicht macht. Aber also wie viele Sachen da einfach nicht geklappt haben. Bei Philipp Treuer eben auch, du hast ja schon gesagt, da waren Fehlpässe und einfach so Ungenauigkeiten dabei. Dann hat er Zweikämpfe verloren. Nichts von dem, was man sonst in der Form irgendwie von ihm sieht. Ne? Also manchmal wirkt das schon sowas wie so eine ansteckende Krankheit, was sich dann so durch den Team zieht.
Ja. Ja, weil ich meine, das ist also bei jedem Angriff muss es ja nur einmal schief gehen. Ne? Das ist dann, und dann ich glaube, macht das ja irgendwie auch was, wenn es beim anderen irgendwie mal schief geht, dann hat man selber weniger Szenen und dann kommt man halt selber wahrscheinlich auch nicht so viel in den Fluss. Deswegen hast du wahrscheinlich schon recht, dass das voneinander abhängt ein bisschen. Ja. Nach der Halbzeit, also vielleicht kann man das nämlich irgendwie doch nochmal sagen, wie diese erste Halbzeit war, nämlich es gab am Ende, auch wenn Yenk fast jeden Schuss genommen hat, das waren halt 14-3 Schüsse und das ist schon krass einfach, also am Ende hat Freiburg noch ein paar Eckschüsse gehabt, aber auch 5-3 Ecken, 60% Ballbesitz, boah, also da war man schon unterlegen auf jeden Fall.
Die statistische lustige Situation ist, dass quasi als Großchance zählend, was natürlich auch eine fragwürdige Kategorie ist immer, aber da hatte nur Freiburg Großchancen. Das spricht natürlich dann auch dafür, wie viele Abschlüsse Rings sich da immer genommen hat, die nicht alle top waren oder so, aber auch so Expected Goals 0,86, jetzt 0,24 hier bei Flashscore, Sofascore. Das war ja schon auf jeden Fall eine verdiente Rückstand. Ich glaube aber 1-0 passt auch schon. Also das ist schon, ja. Wir würden über was anderes reden, wenn die besser darin wären, ihre Sachen auszuspielen. Und es liegt ja auch daran, die letzte Reihe vom SC spielt halt nicht so schlecht. Ne? Also da kommt man immer wieder dazwischen. Und auch wenn der SC insgesamt als Team nicht toll verteidigt hat, hat man halt die letzte Reihe halt, man hat ja diesen Pass zugemacht, der sonst vielleicht gekommen wäre.
Ja, obwohl Günther nicht so gut gespielt hat.
Ja, aber, Treuer auch nicht von den Einzelsachen, aber quasi im Strafraum hat man es meistens dann wegbekommen. Ja. Hätte schlimmer sein können ohne Eggestein, zumindest dem Bereich.
Aber, voll.
Ja. Vielleicht noch einmal zu ersten, weil ich fand Mansambi, der hat mich später nämlich besser gefallen damit und in der ersten gab es mehrere Sachen, wo ich das Gefühl habe, er versteht nicht, wie wichtig er gerade für das komplette Defensivding ist, weil da war halt ein Loch und er joggt, während genaue, also zum Beispiel eben hier Carezzas dann reinzieht in genau diesen Raum und er joggt dann da quasi noch so hin. Und das sind halt die Szenen, wo Joggen überhaupt nicht okay ist. Und dann musst du dich lieber beim nächsten Angriff ein bisschen rausnehmen und das Spiel halt langsamer machen oder sowas, auch wenn das dann nervt. Aber also da waren so ein paar Sachen, wo ich dann wahnsinnig geworden bin. Wenn du eh schon ein bisschen angespannt bist im Stadion, wenn da dann quasi der volle Defensiveinsatz nicht stimmt. Und das bleibt halt so ein bisschen ein Problem bei ihm.
Ja, der regt mich schon auch oft auf. Also, ich glaube, gab jetzt noch nie einen Spieler, der halt so gut war. Und ich meine, Grifo, als der angefangen hat bei Freiburg, war er jetzt auch nicht perfekt gegen den Ball und so, aber er hatte halt nicht diese Attitüde irgendwie. Und ich meine, der ist dann ja auch so schnell gefrustet irgendwie bei Foul-Sachen und so, es werden ja auch nicht immer alle Sachen gepfiffen. Gleichzeitig hat er auch manchmal so, hey, ich habe den Ball und dann stelle ich mein Bein irgendwie noch so raus, dass der Gegner da dagegen kommt und dann wird faul gepfiffen. Also das macht er ja schon auch. Deswegen, ja, Mansambi, geiler Fußballspieler, aber ich glaube wahrscheinlich da, um so voll ins Fanlager Mansambi zu wechseln, da ist irgendwie sein Auftreten passt da für mich nicht so gut.
Er braucht noch eine Saison, sage ich. Eine Saison muss er einfach noch geschmiedet werden.
Ich habe dann halt die Sorge, dass das eigentlich noch größer wird und dass es mich dann noch mehr aufregt, dass der sich halt einfach für ein bisschen zu gut schon für Freiburg sieht, was ich ihm jetzt unterstelle, weiß ich nicht.
Was er potenziell aber auch sehr schnell
ist. Dass er auch also ist, ja, das stimmt. Ja.
Zweite Halbzeit, du hast schon angesprochen, ja, ich weiß gar nicht, also große Szenen gibt's eigentlich nicht. Ich fand die Halbzeit so, ich kann jetzt mal mein Gefühl anfangen. Ich fand die zweite Halbzeit besser, obwohl offensiv gefühlt noch weniger geht. Macht das irgendwie Sinn für dich oder wie hast du die hier gesehen?
Klar, es macht doch voll Sinn, weil ich meine, ich habe ja gesagt, 14-3 Schüsse in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sind es dann 3-2 Schüsse. Und das ist ein Riesenunterschied. Also, dass man, man hat so ein bisschen Spielkontrolle hinbekommen, hat sich nicht mehr ganz so leicht irgendwie den Ball wegluchsen lassen, war immer noch frustrierend, also dass dann, also man, es hat ja immer noch nicht funktioniert offensiv, aber ja, immerhin hat man defensiv sich nicht ganz so leicht hinten reindringen lassen und dann diese Distanzschüsse zugelassen.
Ja. Es sehr, sehr früh hat man zu einer Taktik gegriffen, die zuletzt schon funktioniert hat, nämlich Matze Ginter als Neuner, der mal wieder nach einer Situation einfach nicht zurückgegangen ist, kein Vorwurf, sondern positiv, und vorne geblieben ist, um sich da anzubieten. Und dann kam so eine, ja, weiß nicht, aber Halbfeldflanke, das ist schon großzügig, von Grifo an Strafraumeck. Und Ginter setzt sich meiner Meinung nach absolut fair durch, kriegt er hat dann den Ball quasi am Fünfer und könnte ihn einköpfen und der Torwart fliegt dazwischen, berührt gerade noch, also haut für außen gerade noch einen Ball weg und dann auch Matze Ginter so richtig weg. Ich war natürlich auf 280 im Block, muss jetzt sehen, dass ich glaube, es ist schon okay so, dass es kein Foul war.
Na, ich war auch 2014 so ein bisschen wegen hier Manuel Neuer gegen Argentinien, was ja, glaube ich, im Nachhinein hieß, es müsste, eigentlich hätte das
aber er hat Famously nicht den Ball so gespielt.
Erinnere ich mich nicht mehr so gut dran. Naja, okay. Hat er da zuerst den Gegner umgeräumt und dann den Ball gespielt?
Ja, also es war auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, so dafür, dass dann, also wir hatten Diskussionen auch noch ein bisschen in der Gruppe und sowas, da war ich jetzt nicht so drin, aber dass Leute so sagen, ja, das ist gar nichts, das verstehe ich mal nicht so ganz, weil ja, der spielt vorher den Ball und man kann sagen, ich will dafür jetzt auch kein Elfer, alles gut, Torwärter dürfen ein bisschen aggressiver sein, so. Aber nirgendwo sonst auf dem Feld akzeptiert man quasi die Logik von, der hat zuerst Ball gespielt und danach darfst du machen, was du willst.
Ja, eben. Also ich fand das auch komisch. Also ich hätte da eigentlich einen Elfmeter für wollen, weil er, also schlägt ihm halt echt ins Gesicht. Und ich meine, man sieht ja auch Ginter, wie er fällt, ne? Also das ist jetzt kein so Körper an Körper, sondern da trifft ihn da schon der Arm oder die Faust sogar so ins Gesicht, dass sich sein Körper in der Luft dreht.
Ja, das steigt einfach. Er fällt wie Christian Streich gegen Abraham.
Ja.
Ich weiß nicht. RTL-Kommentator meinte sowas wie rauscht in den Arm und das ist nicht, wie ich das beschreiben würde.
Ja, gar nicht, ne? Ja. Also, ja.
Ich glaube, gelebte Praxis ist halt, das ist nie was und dann kann ich damit immer leben. So. Aber regellogisch macht es für mich keinen Sinn, dass man sagt, im Mittelfeld darfst du, wenn du einen Ball spielst und danach haust du ihm das Standbein weg, ist es ein Foul und teilweise eine rote Karte. Und hier ist es, wenn du durchziehst und den Ball spielst und danach das ins Gesicht schlägst, ist es in Ordnung.
Also wenn Atubolu das gegen Kane macht, keine Ahnung, was dann passiert. Ja.
Aber gut, dass wir so drüber reden, liegt es natürlich auch daran, dass es für uns sehr nett gewesen wäre, wenn hier ein Elfer rausgekommen wäre. Voll. Dass es Stürmerfoul gegen Ginter ist hingegen eine absolute Frechheit.
Ah, war es?
Tatsächlich? Nicht beim Torwart-Ding, sondern bei dem Kopfball davor quasi. Oh, den, ja. Also da war gar nichts.
War nichts.
Ich glaube, so war es die Möglichkeit, da rauszukommen, zu sagen, ey, dann muss man sich jetzt auch gar nicht groß angucken.
Ja. Boah, es gibt gar nichts. Also irgendwann kommen Scherhand und Irie.
Dafür kannst du mir helfen, weil Irie kommt ja für Beste. Und davor gibt es diese Szene, wo Beste am Kopf getroffen wird. Da habe ich nichts so gesehen, kann man auch nicht in der Wiederholung. Kannst du mir irgendwas dazu sagen?
Das war ein ganz komischer Zweikampf. Also da, also es war eigentlich ein Dreikampf, weil ich glaube, da waren Beste und noch irgendein Freiburg-Spieler und irgendein Jank-Spieler, keine Ahnung, die da zu dritt irgendwie so aufeinander sind. Und dann lag der und da wusste nicht, und dann stand er sogar irgendwann, glaube ich, bei euch auf der Videoleinwand, Red Card Check. Da ging es halt darum, glaube ich, dass er einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen hat. Aber konnte jetzt auch überhaupt keine Absicht erkennen bei der Wiederholung. Aber ich fand es auch sehr unübersichtlich vom Bild her und hätte mich jetzt auch gewundert. Ich kann die Szene eigentlich nicht richtig einschätzen. Denn ja, vielleicht kann jemand hier nochmal die Szene abfilmen. Dann können wir es besprechen.
Ja. Aber ja, ich glaube jetzt auch in dem Fall dann nicht spielentscheidend, weil rot war es dann wohl wirklich nicht. Und dann muss da raus. Ich glaube, es war aber auch geplant, weil Irie stand schon bereit. Ich gehe davon aus, dass der Wechsel ohnehin gekommen wäre. Hat sich auf jeden Fall nochmal irgendwie, also es dauerte eine ganze Weile, bis er unten war, als ob er da irgendwie nochmal nach, also ob ihm schwindelig war oder so. Aber weiß ich nicht, kann ich jetzt auch, habe nur aus der Entfernung natürlich das so diagnostiziert, dass es vielleicht doch eine rote Karte gibt, aber gab es halt.
Ja.
Irie und Scherhan reingekommen, also Flügelwechsel. Ja. Hast du das Gefühl, das hat was gebracht?
Ich hatte ein bisschen mehr erhofft eigentlich, dass es was bringt. Und ich muss aber, also ich weiß nicht, es ist jetzt vielleicht ein bisschen diese alte Schallplatte, aber hey, wir sind halt ein Podcast, der jedes Spiel bespricht, deswegen muss man auch immer wieder die gleichen Sachen sagen. Iries Defensive, Verständnis ist echt noch, ich glaube, ich check's nicht so ganz, dass der damit so große Probleme hat, weil also er irrt wirklich manchmal so ein bisschen zwischen den verschiedenen Spielern herum und ist oft eigentlich in so einem Raum, in dem er nirgendwo so richtig ist. Und das, ja, also ich finde es halt einfach super auffällig jedes Mal, wenn er spielt. Und dann, also das ist mir irgendwie ein bisschen zu stark, weil ich finde schon, dass man es halt bei Scherhand auf der linken Seite, dass der es deutlich besser macht. Da ist es ja auch keine ganz einfache Mann-gegen-Mann-Zuteilung, sondern Freiburg spielt es ja schon so, dass halt grundsätzlich, wenn der Ball rüber auf die Seite von einem geht, dass man dann eben rausgeht, dass es dann halt die 1-gegen-1-Orientierung gibt und man dann intensiv irgendwie drauf geht und guckt, dass es irgendwie, dass man dann Mann gegen Mann macht. Wenn der Ball auf der gegnerischen Seite ist, ist man halt eingerückt. So, das ist eigentlich nicht ganz so schwer, würde ich sagen. Und wenn dein Spieler halt hinterläuft oder so, dann gehst du mit Treu in die Pärchenbildung und dann einer geht halt mit, der andere bleibt irgendwie da. Und ich finde das mit Irie ist alles so ein bisschen, es wirkt dann manchmal so ein bisschen überfordert. Und ja, ein bisschen schade, weil der halt ja in den Zweikämpfen und so ganz gut ist.
Hatte eine coole Szene offensiv auf jeden Fall, wo er so eine Hereingabe hatte quasi, aber
ja, bei dem Konter, ne? Ja. Das ist auch richtig cool mit seiner Schnelligkeit.
Und das, genau, auf den ersten Metern ist er halt auch nochmal so ein Antritt, der beeindruckend ist. Vor allem, weil er halt so stark ist schon gleichzeitig, dass wenn dann der Verteidiger einen Schritt hinten dran ist und versucht, sich dazwischen zu mogeln oder so, prallt er halt ab. Also das ist schon cool.
Ich hätte so Schiss. Also wirklich, ich meine, jetzt habe ich auch schon länger nicht mehr auf ganz kleinem Feld gespielt, aber ich finde es immer so schwierig, gegen Leute zu spielen, die halt deutlich größer und stärker sind als man selber, ne? Und ja. Der bringt halt körperlich so viel mit, das ist schon ziemlich cool. Und technisch ja eigentlich auch, dass er Sachen im höchsten Tempo macht. Er hat dann aber auch wieder so eine Szene, wo er die Passtaste ein bisschen zu lange gedrückt hält. Und dann, ja, aber da denke ich, das wiederum habe ich das Gefühl, das sind so Sachen offensiv, da braucht man halt noch ein bisschen Abstimmung. Das kommt hoffentlich mit der Zeit.
Und halt wäre halt auch cool, wenn er die nächste volle Vorbereitung dann auch so hat, dass er dann relativ schnell einsteigen kann mit und dass halt nicht wieder alles verloren geht, sozusagen ein halbes Jahr lang. Ja.
Aber grundsätzlich eigentlich Bestier-Rier finde ich ein geiles Pärchen auf rechts. Also da bin ich für nächste Saison so, es ist ein bisschen, gibt ein bisschen ein Risiko, wie der sich entwickelt und so, aber das Risiko würde ich voll eingehen, weil ich mir halt vorstellen kann, dass der auch irgendwann komplett durch die Decke geht.
Scherend hatte eine coole Aktion auf jeden Fall, wo es ein bisschen zentraler geht und so ein Pasta spielt. Ansonsten erinnere ich mich jetzt an wenig Impact. Treu spielt noch einmal den eigenen Mann in die Hacken, als er versucht, den Steilpass zu spielen, wo tatsächlich mal Platz war. Da bin ich komplett ausgerastet. Ja, Höhler kommt für Juitor dann.
Ja, was einen aufregen könnte, aber Suzuki hat gar nichts mehr gebracht, deswegen dachte ich eigentlich, es ist schon eine gute Idee. Vielleicht kommt ja eine Flanke von Scherhand irgendwie rein oder so und dann, ja. Wäre auch geil. Ich hätte echt mal wieder Bock auf ein Höhler-Tor auch.
Ja. Frage an dich, weil ich wollte Höfler, hätte das Sinn ergeben für dich in dem Spiel?
Weiß ich nicht. Also, ich meine, wie gesagt, es gab jetzt halt irgendwie das Problem mit, dass man irgendwie oft halt diese Lücken im Zentrum nicht so richtig schließen konnte und das hängt da zu leicht irgendwie an den Balkan. Und ich kann es einfach nicht mehr einschätzen, ob Höfler das besser gemacht hätte als Osterhage. Leider.
Ja, ich glaube, das vermute ich halt gerade nicht. Die Frage wäre halt, ob man bei so wenig Struktur, die man hatte, damit nicht das Risiko nicht eingehen muss. Ich kann mir vorstellen, dass man halt gesagt hat, es ist nur das Hinspiel und wir dürfen jetzt kein zweites kassieren, weil der SC spielt auch mit immer noch sehr klar angezogener Handbremse am Ende.
Ja, und ich finde das eigentlich auch ziemlich erwachsen und klug.
Ja, es hat mir trotzdem nicht gefallen.
Ja.
Ich glaube, ansonsten, wir haben noch eine letzte Chance, aber davor, El Rouadi kriegt eine gelbe Karte zurecht und dann kriegt er die klare gelb-rote Karte nicht.
Ja.
Was aber tatsächlich auch egal ist, weil El Rouadi fehlt so oder so im Rückspiel und das ist für uns das einzige Relevante.
Es wären 10 Minuten gewesen insgesamt, ne? Es war so 85. oder so?
Nee, es war schon die 92.
Oh, okay, ja gut, dann ist echt vollkommen egal. Ja. Ja. Gut. Ja. Dann kann er ja im Viertelfinale wieder einsteigen, ne?
Kann er nicht. er ist sehr, sehr lange gesperrt für nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, wer die letzte Szene da einleitet. Ich glaube, es ist Mansambi da außen oder Irie-Mansambi-Kombination. Und dann wurstelt sich Matanovic so ein bisschen durch und das ist ein Schuss. Und das ist der einzige Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit.
Never hätten wir den besprochen im Leverkusen-Spiel. So. Das ist echt ein krasser Kontrast jetzt gewesen einfach, diese beiden Spiele. Ja, naja, egal. Hey, vielleicht, ich frage mich schon immer, ob die Leute um 21 Uhr müde sind. Was denkst du?
Ich kann mir das schon vorstellen, aber gleichzeitig letztes Jahr gegen Lens, das Rückspiel, da war niemand müde. Und ja, und ich glaube auch schon, dass die motiviert waren sie ja auch und so. Man hat ja auch jetzt nicht versucht, das war ja nicht ein Versuch, das Spiel irgendwie möglichst simpel zu halten, wie jetzt in den Wochen davor oft oder so, sondern einfach ein krachendes Scheitern an allem, was irgendwie mit interessantem Aufbau zu tun hatte. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man es halt nochmal ein bisschen souveräner, aber auch vielleicht nochmal konservativer gemacht.
Was hättest du, wie hättest du das gefunden, wenn man das halt zynischer angegangen wäre, also nicht, hey, wir versuchen es nochmal so wie gegen Leverkusen, weil alles ist cool, sondern halt von Anfang an sagen, Matanovic wird schon Höhler, Suzuki erstmal auf die Bank und dann vielleicht ein bisschen lange Bälle kloppen.
Ich glaube halt, man hatte ja die langen Bälle nur halt ungeplant und die haben ja auch so gar nicht funktioniert. Also ungeplant halt, weil man sie dann so, weil mir der kurze Aufbau so zugestellt wurde. Klar, wenn du auf lang gehst, dann rückst du auch entsprechend nach, aber ich hatte schon nicht den Eindruck, dass Matanovic da irgendwo Land gesehen hat gegen die.
Nee, deswegen Höhler.
Ja. Maybe. Aber die Zeit, wo Höhler das so regelt, also so die Duelle alle zieht, sind jetzt auch ein bisschen vorbei, ne?
Also ja, stimmt schon.
Nachhinein bist du klüger, aber ich weiß nicht, ob es eine Weltcup, wo du jetzt irgendwie das viel, also mit so ganz, ganz zynischem Aufbau irgendwie gesagt hättest, naja, weil es hätte ja die Defensivlücken auch nicht per se geschlossen, die man immer wieder gezeigt hat.
Ich glaube, das wäre halt eine grundsätzlich andere Herangehensweise gewesen, vielleicht, wenn man schon bei der Vorbereitung halt sagt, okay, worum es uns heute geht, ist nichts zuzulassen. Wir zerstören deren Heimspiel und sind hier mit einem 0-0 vollkommen d'accord und dann im Heimspiel von uns macht man dann halt irgendwie was. Also es schien mir jetzt nicht die Herangehensweise zu sein, sondern ich hatte eher das Gefühl, die waren in diesem Modus, wir schießen jetzt 3-0 ab.
Ja, für sehr kurze Zeit. Ja, man hat auf jeden Fall, was man nicht geschafft hat, ist das umzustellen. Also dann in der Halbzeit hat man es ja dann quasi, aber von der, okay, das hier klappt nicht, zu dem Plan B zu wechseln innerhalb des Spiels, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
Ja.
Mir fällt auch gerade auf, wir haben vergessen, nach einem Spieler des Spiels in der Community zu fragen, aber es wäre sicherlich allen schwer gefallen, weil ich habe bis gerade eben auch noch nicht drüber nachgedacht und deswegen spiele ich den Ball jetzt elegant zu dir und frage dich, wen fandest du denn am besten heute, gestern?
Ich weiß nicht, vielleicht sage ich trotzdem mal einen Sambi, auch wenn er mich so aufgeregt hat, aber war halt gut.
Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich, warum ich es im Stadion oft nicht so dachte, ist, dass mir diese Aktionen gefehlt haben, wie gegen Leverkusen, wo halt plötzlich aus dem Nichts zwei, drei Leute aussteigen lassen und das komplette Spiel öffnet oder so. Mhm. Aber er hat halt trotzdem mit die besten Passaktionen. So, ich glaube, ich nehme Ginter, weil das war schon ziemlich souverän und eigentlich kann er da noch das Tor machen und so. Also, ja.
Ginter ist absolut on fire gerade, ne?
Ja. Und also Ogbus auch wieder sehr ordentliches Spiel. Ich glaube halt aufbautechnisch schwierig, aber das lag jetzt nicht per se an ihm. Aber deswegen hätte ich halt gedacht, okay, vielleicht macht es Lien halt nochmal ein bisschen sicherer oder so. Aber ja, die haben ihn schon ein bisschen gejagt übrigens, ne? Also die haben schon oft öfter versucht, dass Ginter quasi den Ball abgibt und dann geht's los auf Ogbus oder so. Da ist mir jetzt zumindest nichts Blödes passiert. Das ist schon mal nicht schlecht.
Voll. Ja, der wird ziemlich souverän. Also ich finde auch, das ist einfach, es gibt schon zwei coole junge Innenverteidiger mit Ogbus und Rosenfelder bei Freiburg. Eigentlich gut. geile vier Innenverteidiger zu Ogbus. Also Rosenfelder halt mit diesem Verletzungsproblem, aber grundsätzlich verstehe ich jetzt, also das ist aufgegangen, mit denen in diese Saison zu gehen, gewisserweise. Auch wenn es da Verletzungen jetzt gab, konnte man die dadurch auffangen.
Gut, Spiel rum, 1-0 verloren, eins der schlechteren Spiele auf jeden Fall seit langem und trotzdem noch alles drin im viel, viel besseren Heimspiel. Wir werden das Spiel ja nochmal, also wir gucken uns ja dann nochmal das Heimspiel dann an nach der nächsten Folge, aber erstmal so dein Bauchgefühl zu Hause, geht dann mehr?
Ja, also jetzt nicht so, genau, nicht 3-0 abschießen. Und trotzdem, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das müsste mehr gehen. Obwohl, ich finde jetzt eigentlich, das war nochmal eine Sache mit dem Leverkusen-Spiel. Man hat halt, das wurde ja auch so betont, ne, dass so diese, man bereitet sich die ganze Woche auf ein Spiel vor, dass das halt schon was bringt. Dazu dieses Mansambi, und ich finde, bei Mansambi und Suzuki sieht man das halt noch stärker als bei anderen Spielern, ob die frisch sind oder nicht. Das finde ich jetzt eigentlich auch spannend, ob der Schuster irgendwann mal reagieren wird und dann vielleicht also die beiden mehr rausrotiert, was halt ziemlich krass ist, die rauszurotieren, weil es halt die, also weil man sich selber halt so heftig damit schwächt, aber ich finde, so ein Suzuki wie gestern bringt einem halt auch nicht so viel. Also hätte ich es lieber gehabt, dass der auf der Bank gewesen wäre, 20 Minuten gespielt hätte und gegen Union jetzt voll fit ist. Jetzt wird er gegen Union auch wieder, und das wird ein Spiel sein, wo er halt, ja, da kann er mal jemanden aussteigen lassen, aber es bringt nichts, weil da sind drei dahinter.
Ja, das, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass man gegen Union dann ein wenig rotiert, aber das glaube ich nicht, dass der SC es macht. Ja, erstmal für das Rückspiel glaube ich schon, dass man tatsächlich, ich glaube immer noch, dass man weiterkommt. Also ich bin da immer noch optimistisch, einfach weil man zu Hause tatsächlich halt absurderweise tatsächlich exakt diese zu Hause viel besser spielend Sache hat, die sonst immer so ein bisschen Klischee ist, aber naja. Ich glaube, vom Rest der Euroleague habe ich nicht so viel gesehen. Hast du was von Stuttgart gesehen von dem Spiel?
Nee, das nicht. Aber man kann vielleicht insgesamt sagen, also hier Platz 8, ne? Das, also nach der Woche sieht es jetzt schon sehr schlecht aus. Bayerns einzig deutsche Team, das halt irgendwie gewonnen hat und der Punkte geholt hat, während Spanien hat jetzt Deutschland überholt auch, ist auf Platz 2 und wird, also genau, Barca kommt halt vielleicht weiter, Real kommt ziemlich sicher weiter in der Champions League. Ich glaube, bei Leverkusen, die werden halt wahrscheinlich ausscheiden und wenn Stuttgart gegen Porto ausscheidet auch, dann, also es ist schon langsam ziemlich eng dann und das ärgert mich ein bisschen, weil ich hatte mich jetzt schon fast auf die Conference League gefreut.
Ja, also ich würde es noch nicht ganz überbewerten, weil dann, also zum Beispiel das Celta Vigo Lyon-Spiel ist ja auch nicht irrelevant für sowas. Lille liegt hinten gegen Aston Villa, Betis liegt hinten gegen Panathinaikos zum Beispiel. Also da fliegen auch einige spanische Teams raus und klar, die bringen nicht ganz so viele Punkte wie die Champions League, aber in der Conference League habe ich mich jetzt nicht durchgeschaut. Aber also da die Punkte sammeln ist ja nächste Woche für alle noch drin. Also alle drei deutschen Vereine unterhalb der Champions League können ja noch gut weiterkommen nächste Woche.
Ja.
Heißt, in dem Fall müsste man sogar dem VfB Stuttgart die Daumen drücken, wenn man es ganz auf diese Tabelle abgesehen hat.
Schwierig.
Schwierig.
Übrigens, einzig Gute in Stuttgart ist ja eigentlich auch die Torhymne, ne? Die konnte man jetzt auch nochmal.
Da habe ich mich tatsächlich verarscht gefühlt, muss ich sagen. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das Wort plötzlich kommt.
Glaubst du, ist der normale Torhymne oder machen die das gegen jeden Gegner, dass sie noch gucken?
Kleines Trauma.
Wer ist der Rivale und dann Torhymne davon nehmen? Das fände ich eigentlich ganz gut.
Das wäre ein guter
Move.
Ja. Guter Psychoterror. Ja, gut. Für den SC geht's, wie du gesagt hast, am Sonntag gegen Union. Jetzt nie der Lieblingsgegner gewesen, kann man glaube ich sagen.
Aber zu Hause.
Und das letzte Spiel war jetzt ja auch nicht irgendwie, also es war ein relativ uninspiriertes 0-0, aber hätte jetzt auch ein 1-1 sein können oder so.
Du meinst Hinspiel?
Ja.
Warst du eigentlich da, oder?
Nee, da war ich nicht da. Ich bin jetzt beim Rückspiel.
Ah ja.
Alex und Patrick waren da vor Ort.
Ich wollte gerade gucken, weil ich dachte, die sind ja auch so ein bisschen im freien Fall, dass ich das nochmal, dass ich die letzten Ergebnisse vorlesen kann.
Also die haben ja gerade gegen Bremen verloren, das weiß ich noch, das war deutlich. Aber das war halt auch ein komisches Spiel, weil da ist diese rote Karte nach 20 Minuten und dann kannst du den Rest des Spiels ja eigentlich vergessen.
Ja, also die haben vom 16. Spieltag an nur ein Spiel gewonnen und zwar gegen Leverkusen. 1-0, ansonsten 2-2 gegen Mainz, 1-1 Augsburg, 1-1 Stuttgart, 0-3 gegen Dortmund, 3-1 verloren gegen Hoffenheim, 1-1 gegen Frankfurt, gegen Hamburg verloren, dann gegen Leverkusen gewonnen und jetzt haben die halt gegen Gladbach verloren und gegen Bremen verloren. Das ist schon schwach.
Ja. Und jetzt kommen die zwei härtesten Spiele des Jahres mit uns und dann die Bayern.
Ja. Das wird dann nochmal spannend eigentlich von der Tabelle her auch. Falls Union das halt verlieren sollte, dann könnten sie langsam, aber sicher nochmal in den Abstiegskampf hineingezogen werden. Deswegen ist es für die schon auch, die werden das ziemlich ernst nehmen. Ne?
Glaube ich auch. Wie würdest du denn rotieren, wenn du jetzt die Macht hättest am Sonntag?
Je nachdem, wie fit Lienhardt ist, könnte man den halt irgendwie mal spielen lassen. Wenn Kübler fit ist, auch. Also es ist halt immer schwierig, wenn man dann zwei Spieler hat, die aus Verletzungen zurückkommen. Scherend. Beste. Oh, es ist schwierig, weil ich glaube eben, dass Union halt auch wieder so sehr, sehr kompakt hinten drin stehen wird und dann ist halt so ein Scherhand gar nicht so effektiv, ne? Mhm. Weil so viele Leute kann der nicht austribbeln und dann ist so ein Grifo für die Struktur eigentlich wieder ganz gut. Gleichzeitig brauchst du ihn dann halt auch wieder. Ja, ich weiß nicht. Eggestein, Mansambi würde ich schon reinnehmen und dann vielleicht mal Yuito erst später bringen. Dann erstmal langweiliges Spiel, 60 Minuten und danach was machen. Würde ich machen. Höhler rein für Matanovic.
Achso, und wer dann für Yuito?
Dingshi. ich weiß es nicht.
Ja, ihr seht mein Problem.
ja, ich sehe dein Problem. Voll, genau für so, fürs Rotieren. Aber hey, Schuster rotiert ja eh nicht.
Ja, aber hat er zumindest ein bisschen in der Hinrunde. Jetzt kann man es halt gar nicht mehr.
Ja.
Aber ich würde Matanovic, if he dies, he dies, spielt einfach immer durch. Und
warum nicht? Ne?
Und Höhler geht für Yuito rein. Und dann kannst du, im Zweifel nimmst du dann halt Matanovic raus zur 60. Packst Höhler vorne rein und Yuito kommt einzeln hinten dran.
Und dann Standards kloppen einfach.
Standards,
ne?
Kloppen, irgendwie 1-0 gewinnen und glücklich zu Hause bleiben und dann sich auf Ring vorbereiten.
Makengo,
wenn Makengo, dann auch Scherhand, hätte ich gesagt, dass man die Kombi dann direkt macht. Und wenn es nach Leistung geht, dürften einige raus. Aber ich, zum Beispiel hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass Treu super müde war, sondern halt einfach mal ein schlechtes Spiel erwischt hat. Und dementsprechend, wenn Kübler jetzt nicht topfit ist, würde ich erwarten, dass man den zum Beispiel lässt. Aber Makengo für einen doch nicht so guten Günther kann man schon mal wieder probieren. Und dann hat man ihn halt auch wieder frisch für Europa.
Voll. Jo, okay.
Es könnte ein schlechtes Spiel werden, ist, was ich versuche, schon mal allen die Erwartungshaltung ein bisschen runterzuschrauben.
wann war das letzte schlechte Heimspiel von Freiburg?
Gut, jetzt eine Definitionsfrage, was schlecht heißt. Ich glaube, das Gladbach-Spiel war jetzt vielleicht uninspiriert, aber nicht schlecht in dem Sinne.
Bremen in Unterzahl halt war doch eigentlich auch ganz gut. Ja, hast schon recht, auch das gegen Köln davor und so, ist alles jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Hamburg eigentlich auch nicht. Naja, egal. Ist Fußball.
Gegen Bremen war immerhin dieses, man muss 50 Minuten in Unterzahl das 1-0 halten und so. Sowas kann der SC.
Das stimmt. Und das ist schon auch interessant. Hast du Rasenfunk gehört mit Martin Raffelt?
Ja, da ich will, dass der immer unsere Spieler guckt, weil anscheinend schaut der wirklich nur, wenn wir geil sind.
Ja, das stimmt, ja. Ja, und dieses, also was sie da so gesagt haben, hey, bei einer roten Karte, das verändert das Spiel halt eigentlich zu krass. Ich finde, das stimmt meistens, aber es gibt dann halt so Spiele wie Bremen gegen Freiburg, wo Bremen es dann eigentlich nicht schafft, sich da durchzukombinieren. Deswegen fand ich, er hat es auch ein bisschen zu krass gemacht eigentlich, ne?
Ja. Ich würde trotzdem darauf verzichten, nochmal eine zu kriegen. Ich fand diese 2 Jahre, wo wir irgendwie keinen einzigen Platzverweis hatten, das hat mir schon ganz gut gefallen.
Auf jeden Fall, ja.
Gut, also wir gewinnen gegen Union, wir gewinnen gegen Schenk. Jetzt haben wir, glaube ich, alle 4 verschiedenen Aussprachen drin, die uns mal gesagt wurden. Schenk hat noch irgendjemand gesagt,
das ist ganz gut. Das finde ich witzig, ja.
Und dann habe ich mein Ziel erreicht, das jetzt möglichst einmal die Hand voll zu machen an verschiedenen Schenk-Aussprachen. Ja, und dann müssen wir noch das Heimspiel gewinnen und eine zweite Lance-Situation kreieren.
Ganz kurz Frage, hast du auf dem Schirm, gegen wen Frankfurt spielt?
Am Wochenende?
Ja.
Ja, die spielen gegen Heidenheim.
Ah, scheiße. Okay. Weil man hier an Frankfurt vorbeiziehen könnte.
Ja, das wird schwierig.
Ja, okay. Gut, dann gute Nacht.
Ja, gute Nacht. Wir hören uns wieder nach dem Union-Spiel, dann gibt es noch die nächste Folge zu den SC-Frauen und dann schon die Folge zu dem Sieg gegen Genk. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.